Die frühen Kapitel von 1. Mose widmen bemerkenswert viel Raum einer einzigen Gestalt, Jakob. Das hat einen Grund: Transformation geschieht nicht in einem Moment wie die Bekehrung, sondern oft über Jahre und durch viele Zwischenstationen. Warum verwendet Gott gerade widersprüchliche Menschen, komplizierte Familienverhältnisse und schwierige Umstände, um sein Ziel zu erreichen, und wie reagieren wir, wenn sein Umgang uns schmerzt oder demütigt? Gottes fortwährende Hand als Mittel der Umwandlung. Jakobs Leben liest sich wie eine Chronik fortwährender Zuwendung Gottes, nicht als eine Abfolge zufälliger Begebenheiten. Schon die Beobachtung, dass Gott mit Jakob bereits im Mutterleib umging, führt zu der Einsicht, dass Gottes Umgang oft subtil beginnt und sich über Jahre zieht. Solche früh begonnenen Bewegungen Gottes erscheinen zunächst nicht als spektakulär, sondern als wiederkehrende Umstände, Begegnungen und Spannungen, durch die verdeckte Haltungen an die Oberfläche kommen und sichtbar werden. Bereits im Mutterleib ging Gott mit Jakob um. Sein ganzes Leben lang blieb er in Gottes Umgang. Dieser diente seiner Umwandlung. Wenn wir diese Vorgänge deuten, sehen wir, dass Gottes Umgang nicht bloß korrigierend ist, sondern formend und zielgerichtet. Es trifft zu, was die Schrift über Gottes Souveränität sagt, es heißt, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die Wendungen, die uns verletzen oder verunsichern, kann man so verstehen, dass sie Teile eines längeren Ausbildungsweges sind, durch den Schwächen erkannt, umgearbeitet und in eine reifere Gottesbeziehung überführt werden. Diese Perspektive verändert, wie Leid und Zwischenmenschliches gedeutet werden. Nicht jede auftauchende Schwierigkeit ist nur Prüfung im Sinn einer Prüfungssituation, sondern oft ein Mittel zur Läuterung und zur praktischen Reue. Die Verheißung einer solchen Umwandlung entbindet nicht vom Schmerz, doch sie gibt ihm Richtung, er wird Bestandteil eines größeren Werks, in dem Gottes Ziel, Menschen zu formen, beständig voranschreitet. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Möge die Gewissheit, dass Gottes Umgang fortwährend und zielgerichtet ist, Mut schenken, dort, wo Verletzungen unsere Schwächen offenlegen, wirkt Gott an Umkehr und Reife. Statt in Rückschlägen nur Verlust zu sehen, darf man die Hoffnung hegen, dass selbst die kleinsten Korrekturen Teil seiner gütigen Formung sind. Gott wählt nicht die Vollkommenen, sondern die Verwandlungsbedürftigen. Die Wahl Gottes an Jakob statt an Esau nötigt uns zu einem Umdenken in Bezug auf Maßstäbe geistlicher Eignung. Auf den ersten Blick scheint Esau das geringere Fehlverhalten zu zeigen, doch Gottes Auswahl fällt gerade zugunsten dessen aus, der des Wandels bedarf. Daraus spricht eine Absicht: Gott sucht nicht in erster Linie perfekte Werke, sondern gestaltbare Menschen, an denen sein Ziel sichtbar werden kann. Verglichen mit Jakob war Esau der Bessere, er hat nie jemanden betrogen oder verdrängt. Dennoch erwählte Gott nicht Esau, sondern Jakob. Diese Erkenntnis verändert den Blick auf Berufung und Gnade. Gottes Erwählen heißt nicht, das Vorhandensein von Schuld zu billigen, sondern es bedeutet, dass seine Souveränität oft gerade durch Schwachheit hindurchwirkt, um sein Wesen zu offenbaren. So bleibt die Lebensgeschichte Jakobs ein Beispiel dafür, wie Gott ein langes Ringen zulässt, bis aus einem scheuen, hinterlistigen Mann ein Fürst mit Gott herauskommt, ein Prozess, der Demut, Bußbereitschaft und beständige Zuwendung voraussetzt. Die theologische Konsequenz ist zweifach: Einerseits macht Gottes Wahl Mut in unserer eigenen Unvollkommenheit, andererseits fordert sie zu Ernsthaftigkeit auf, denn Erwähltsein entbindet nicht von Verantwortung zur Umkehr. In der Spannung von Gnade und Umwandlung wird deutlich, dass Gott seine Glorie nicht nebenbei, sondern durch geduldige Bearbeitung unser Leben hindurch zur Erscheinung bringt. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Diese Wahrheit ermutigt: Gottes Blick fällt nicht auf unsere Vorzeigbarkeit, sondern auf unser Vermögen, durch seine Zuwendung verwandelt zu werden. Wer sich geborgen weiß in dieser Gnade, kann dem langsamen Werk Gottes vertrauen und zugleich offen bleiben für die nötige Umkehr und Reifung. Das Geburtsrecht, Ausdruck, Repräsentation und Teilnahme am Königreich. Das biblische Bild vom Erstgeburtsrecht fasst mehrere Dimensionen geistlicher Identität zusammen: Ausdruck Gottes, Vertretung seiner Herrschaft und Teilnahme am Königreich. Diese drei Aspekte gehören zusammen und zeigen, dass Geburtsrecht keine abstrakte Zusicherung ist, sondern eine konkrete Aufgabe in der Gemeinschaft. Wer dieses Recht innehat, ist berufen, Gottes Wesen darzustellen und sein Volk in der Wirksamkeit des Reiches zu repräsentieren. Das Erstgeburtsrecht, das Gott seinem auserwählten Volk geben will, umfasst drei Aspekte: Gott darzustellen, ihn zu vertreten und am Königreich Gottes teilzuhaben. Wir alle sind dazu auserwählt, Gott in seinem Bild darzustellen, ihn mit seiner Herrschaft zu vertreten und am Königreich Gottes teilzuhaben. Gleichzeitig mahnt die Erzählung Esau, kurzfristige Bedürfnisse können langfristige Teilhabe gefährden. Es heißt über Esau, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Die Gefahr liegt nicht nur im eindeutigen moralischen Fehltritt, sondern im schleichenden Verlangen, Prioritäten gegen das gemeinsame und das bleibende Ziel der Gemeinde einzutauschen. In der praktischen Deutung zeigt sich, dass Bewahrung des Geburtsrechts im Gemeindeleben bedeutet, sich an der gemeinsamen Aufgabe zu messen und nicht nur an persönlichem Genuss. Die Teilhabe am Reich Gottes entfaltet sich dort, wo Ausdruck, Vertretung und Teilnahme ineinander greifen, nicht als individuelles Prestige, sondern als geteilte Verantwortung innerhalb des Leibes. Wer diese Ordnung achtet, trägt zum Wachstum und zur Treue der Gemeinschaft bei. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Die Mahnung Esaus lädt zu geistlicher Wachsamkeit und zu einer liebevoll ernsten Treue ein. Bewahrung des Geburtsrechts ist möglich und fruchtbar, wenn das Gemeinsame über kurzfristige Befriedigung gestellt wird. Das gibt Hoffnung, denn das Reich wächst dort, wo Menschen beständig nach dem suchen, was Gott wirklich gilt. Herr, danke, dass du mit Geduld an mir arbeitest, schenke mir die Demut, dein Wirken in Menschen und Situationen als Gewinn anzunehmen. Hilf mir, mein geistliches Geburtsrecht zu achten, lass mich im Gemeindeleben dienen, Gott ausdrücken und ihn repräsentieren. Amen.